Herr Roland Kopp-Wichmann, er arbeitet seit über 30 Jahren als Coach und Therapeut. Und in dieser Folge hatte ich die Gelegenheit, mit ihm über den Sinn des Lebens zu sprechen, wie wichtig es ist, Achtsamkeit zu trainieren und Emotionen zu erkennen. Wir haben auch über Kunst und Kreativität gesprochen und viel mehr. Ganz viel Spaß bei der Folge. Herr Kopp-Wichmann, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kopp-Wichmann. Wir starten direkt, und zwar das Thema Achtsamkeit.
Ja.
Das ist ein Thema, wo, mit dem Sie viel arbeiten.
Absolut, ja.
Und ich bin so ein Fan von Definitionen, weil damit wir über etwas sprechen können, dann ist es wichtig, in meiner Meinung nach, dass wir über Definition erstmal sprechen, sodass wir sicher sein können, wir sind auf der gleichen Seite. Was bedeutet denn Achtsamkeit für Sie?
Also mittlerweile ist der Begriff ja ein richtiger Hype geworden. Mhm. Alles Mögliche, achtsam Hunde erziehen, achtsam morden, gibt es zum Beispiel eine Buchreihe und so. Ich habe Achtsamkeit kennengelernt, das war 1980 im Rahmen meiner Hakomi-Ausbildung. Da kannte das hier in Deutschland kein Mensch. Aber der Gründer Ron Kurz hat immer wieder davon gesprochen, von Mindfulness damals, und hat gesagt, if you want to work with people, you have to get them mindful, otherwise there is no good therapy. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und Achtsamkeit heißt, das hat sich nicht verändert, das ist ein anderer Bewusstseinszustand als das Alltagsbewusstsein. Also Alltagsbewusstsein ist der Zustand, in dem wir den größten Teil des Tages sind, wir beide jetzt auch. Und er ist dadurch gekennzeichnet, dass man mit seiner Aufmerksamkeit nach außen orientiert ist. Man guckt nach draußen, man hört nach draußen, man sieht nach draußen, um eben Informationen aus der äußeren Welt aufzunehmen. Das ist ein sehr hilfreicher Zustand, Geist- oder Bewusstseinszustand, ohne den ging es gar nicht. Autofahren, keine Ahnung, kochen, Kinder erziehen. Aber es ist kein so guter Zustand, Bewusstseinszustand, um etwas über sich herauszufinden. Weil wir selber, wie wir sind und ticken und denken, das ist nicht da draußen, sondern irgendwo hier drin. Und deswegen liegt es nahe, mit der Achtsamkeit zu arbeiten. Und kurz gesagt ist es die Fähigkeit, sich nach innen zu orientieren und zu beobachten, das vor allem. Also beobachten, was habe ich gerade für Gedanken, wie geht's, was habe ich für Körperempfindungen und was habe ich gerade für Emotionen. Und das mache ich in den Coachings, habe ich früher in den Therapiesitzungen auch gemacht, ist eben anders als, was viele Leute kennen aus einer Therapie- oder Coaching-Sitzung. Wir reden halt, sie stellen eine Frage, ich antworte darauf. Und da kommen halt keine wirklichen neuen Informationen heraus, sondern ich sage das, was ich auch schon 20 Mal erzählt habe zu der Frage.
Das ist ja nicht selbstverständlich, zumindest in meiner Beobachtung, auch in meiner persönlichen Erfahrung, als ich damals die erste Berührung bekommen habe mit dem Thema Achtsamkeit. Ne? Den Blick nach innen zu richten, das ist ja... vor allem, wenn man halt nicht dran gewohnt ist, noch nie das vielleicht gemacht habe bewusst. Ne? Für Sie selbst, wie feilen Sie Ihre eigene Achtsamkeit in Ihrem Leben?
Die Frage habe ich akustisch nicht verstanden. Nochmal bitte.
Wie Sie die Achtsamkeit feilen, also wie schärfen Sie das? Wie trainieren Sie das?
Auch mittlerweile, da ich so viel damit arbeite, ist das wie eine Gewohnheit geworden. Also angenommen, was weiß ich, ich habe Bauchweh oder so, ne? Dann denke ich natürlich, was ist los? Und da machen es vielleicht auch die meisten Leute. Man geht nach innen und guckt, was habe ich denn gegessen in der letzten Stunde? Kann es damit zusammenhängen? Und wenn man merkt, nö, das ist eigentlich ganz normal, das kann nicht der Grund sein, dann mache ich mich auf die Suche. Ja, was beschäftigt mich denn gerade? Was für eine Art von Bauchweh ist es denn? Ist es irgendwie ein Druck, ein Schmerz, irgendwie ein Zittern oder sowas? Also ich versuche die Qualität der Empfindung ein bisschen genauer wahrzunehmen und dann überlege ich mir, was heißt das gerade? Ne? Ist ein Gefühl mit dabei? Ist es nicht nur Bauchweh, sondern ist es auch vielleicht ein klein bisschen Unsicherheit oder Angst? Und was für Gedanken habe ich gerade? Wo führt mich wenn ich einfach so ganz spontan gucke, woran muss ich denken? Was fällt mir ein zu dem Bauchweh, was ich jetzt gerade erlebe? Dann fällt mir vielleicht ein, keine Ahnung, vor 2 Tagen hatte ich ein Telefonat, das war irgendwie unangenehm mit dem Kunden und so. Und da denke ich, ah, das könnte sein, dass mich das beschäftigt hat.
Tun Sie das, wenn es bestimmte Situationen zum Beispiel auf die Oberfläche kommen, zum Beispiel wie Sie genannt haben, wenn Sie dann Bauchschmerzen haben? Oder ist das ein Part von, oder ja, wie soll ich das fragen? Also trainieren Sie das, auch wenn jetzt nichts ist, dann nehme ich mir jetzt so, ich setze mich hin, 10 Minuten und gucke dann, was geht denn eigentlich gerade bei mir?
Also 10 Minuten mache ich das in der Regel nicht. Also Achtsamkeit, der wichtigste Vertreter war ja Jon Kabat-Zinn, oder ist es immer noch, der das auch eingeführt hat, auch hier in Deutschland. Und der hängt es ja sehr, sehr hoch. Also muss man erstmal einen Wochenendkurs machen oder ich glaube 4 Wochen Kurs. Und dann muss man erstmal, wenn der Kurs vorbei ist, soll man zweimal täglich 20 Minuten Achtsamkeit üben. Das bestimmt gut, ne? Aber er macht das schon, ne? Jedenfalls nach einer Weile. Und ich habe die Achtsamkeit auch kennengelernt, dass das eigentlich ganz schnell geht, dass man nur die Aufmerksamkeit von außen wegziehen muss. Dafür ist es einfach wichtig, die Augen zu schließen. Und man muss sich auch nicht entspannen und auch nicht 10 Atemzüge machen. Es schadet alles nicht, aber Achtsamkeit ist mit der Zeit, wie alle Fähigkeiten, geht das immer schneller. Geh ich einfach nach innen und guck, was ist gerade los. Ich benutze das beispielsweise auch natürlich während den Coachings. Neues Coaching und gehst so eine halbe Stunde, online ist das ja bei mir, meine Coachings. Und dann, während ich so zuhöre, gehe ich mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit nach innen und guck, Mensch, wie geht's mir denn eigentlich jetzt in dieser halben Stunde mit diesem neuen Klienten? Und wenn das alles ganz gut ist, dann bemerke ich nichts, ne? Sondern sage, ja, ist alles in Ordnung. Und wenn aber irgendwas anderes ist, also wir sprechen gerade über Gegenübertragung, ne? Das ist ein Phänomen in der Therapie, dass ich etwas wahrnehme, was eventuell mit mir, aber auch mit dem anderen zu tun hat. Und dafür ist die Achtsamkeit sehr hilfreich, wenn ich merke, ich bin irgendwie genervt, ich weiß es nicht, ne? Eine halbe Stunde. Und ich kenne mich gut genug, dass das nicht meine hauptsächliche erste Reaktion ist in Coachings, ne? Sondern ich bin irgendwie interessiert und neugierig und geduldig. Und wenn ich genervt bin nach einer halben Stunde, denke ich, das ist ja komisch. Das ist aber eine wichtige Information, die wahrscheinlich etwas mit unserem Gespräch, mit dem Klienten zu tun hat. Und in der Weise benutze ich Achtsamkeit für mich selber.
Der Satz, ich kenne mich gut genug, Herr Koppichmann. Sind Sie der Meinung, dass das automatisch passiert oder man tatsächlich eine bewusste Handlung nehmen muss, sich selbst zu beobachten, also die Achtsamkeit zu trainieren oder das dann zu machen, um überhaupt dann sich selbst zu kennen?
Ja, also das passiert natürlich nicht von alleine, sondern wir alleine, wenn wir uns nicht darum kümmern, funktionieren halt im Alltagsbewusstsein. Und sich gut kennen, das ist für Leute, die mit anderen Menschen arbeiten, finde ich eine wichtige Voraussetzung. Also man muss irgendwie mal eine Therapie gemacht haben, um auch in dieser Rolle drin zu sehen. Und wie ist es eigentlich, wenn ich zu jemandem komme und habe ein Problem und möchte Hilfe? Und andererseits hat jeder von uns eben eine Geschichte. Die sogenannten Lebensthemen. Das heißt, wir haben Strategien, mit anderen Leuten umzugehen. Und es ist hilfreich, die zu kennen, vor allem die wichtigsten. Man muss sie nicht unbedingt gelöst haben, aber zumindest schon so weit zu kennen und sagen, was weiß ich, wenn jemand ein langsameres Sprechtempo als ich habe, dann werde ich leicht ungeduldig. Wenn man das von sich weiß und man beobachtet das in einer Sitzung oder in einem Kontakt mit jemandem, dann weiß man es, das hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun. Der andere ist in Ordnung, der redet halt ein bisschen anders. Aber mir geht das zu langsam. Aber halt, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Und so hat jeder so seine Themen, die er erlebt. Und es ist ganz wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man trennen kann. Kommt das jetzt von dem anderen? Ne? Oder hat es etwas mit mir zu tun? Das ist ganz essentiell. Und da ist man auch nicht wirklich fertig. Ich bin jetzt 75 Jahre alt, also ich habe schon einige Erfahrungen mit mir, aber mit dem Prozess ist man nie ganz fertig.
Ich habe mich auch schon mal gefragt, so, wie wird das denn überhaupt aussehen, wenn das fertig ist? Was ist denn überhaupt
Und
fertig?
woran macht man es fest, ne?
An woran macht man das fest? Ja.
Dass einen nichts mehr aufregt oder nichts mehr freut oder so, das nicht. Und es kommen ja auch immer neue Themen dazu, ne? Also mit 75 habe ich andere Themen, auf die ich gucke, als irgendwie mit 35 oder 45. Oder wenn man eine Krankheit hat oder so, dann verändert sich auch die Wahrnehmung, weil man merkt, Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet und kann aber gucken, wie gehe ich damit um.
Kennen Sie sich aus oder praktizieren Sie oder haben Sie schon mal Meditation und ist das etwas, womit Sie auch arbeiten?
Ich habe viel Erfahrung. Ich bin ja 48 geboren und sagen wir mal so, als ich, wie alt war ich da, 30 Jahre alt war, da gab es ja einfach eine Welle in der ganzen Welt. Ich war zum Beispiel Sannyasin bei Bhagwan, wie ganz viele Therapeuten, ne? Und bin auch sehr dankbar für die Zeit, wie das was dann daraus geworden ist, nicht so gut, aber mir hat das viel geholfen. Und in der Zeit habe ich auch Meditation entdeckt, beziehungsweise eigentlich noch früher. Ich habe in Israel ein Jahr gelebt, weil ich auf meinen Studienplatz gewartet habe. Und da habe ich in so einer Secondhand-Buchhandlung ein Buch von Krishnamurti in die Hände gekriegt. Und das hat mich total fasziniert und habe sehr viel von ihm gelesen. Insofern hat mich das immer interessiert und ich habe auch dann eine Partnerin gehabt, die mit dem tibetischen Buddhismus sehr verknüpft war. Und da bin ich auch, wie immer, wenn mich was interessiert, steige ich da voll ein und habe dann eben auch Lamas besucht und Workshops gemacht und mich sogar vorbereitet. Ich wollte dann auch irgendwie so ein Dreijahres-Retreat machen, ne? Steht da so an, 3 Jahre irgendwo, keine Ahnung, in Sumatra oder wo auch immer. 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage. Und da geht es nur um Meditation im Großen und Ganzen. Gott sei Dank habe ich vorher meine jetzige Frau kennengelernt vor vielen Jahren. Und sonst ja, wäre ich da, wer weiß, in Sumatra, wo auch immer.
Also das mit 3 Jahren, das ist auf jeden Fall ganz schön intensiv, wird das dann
Muss man
sein.
wollen, ja.
Das muss man wollen, ja.
Aber insofern heute mache ich nicht mehr Meditation, aber immer wieder mache ich diese Achtsamkeit. Das ist ja sehr verwandt, ne? Und das hilft mir auf jeden Fall, ja.
Ja, in meiner persönlichen Erfahrung so, sehe ich auch oder habe ich auch persönlich damals verwechselt mit Meditation ist Achtsamkeit, was zumindest in meinem Verständnis das ist auch nicht der Fall. Also Meditation ist das Training, so um eben halt so die Achtsamkeit zu feilen, so nenne ich das, zu schärfen, ne? Einfach hinzusetzen und jetzt natürlich gibt es verschiedene zig Arten von Meditation. Ich persönlich, ich war bei Vipassana. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Das
Das ist
ist Vipassana, ja, klar.
ja 10 Tage und das war ein Bootcamp. Kommt mich Mann. Das war schon. Ich glaube, so viele andere auch so. Ich habe gedacht, dass wie kann ich eine Stunde lang? Das ist ja Also man meditiert da ja schon fast 9 Stunden am Tag, aber wie kann ich dann so lange im Schneidersitz sitzen? Das war das größte Problem, dachte ich.
Fühlt sich ja auch am Anfang unmöglich an, ne? Es
Unmöglich.
tut alles weh, ja.
Und dann, Herr Koppichmann, am Tag 3 durfte ich feststellen, dass das Sitzen das kleinste Problem war. Auf einmal, wenn man dann nur mit sich selbst beschäftigen muss und man darf nicht mit jemandem anderen sprechen, nicht mit anderen Sachen ablenken, nicht Journaling, nicht schreiben und dann man muss einfach nur sich selbst beobachten.
Ja, man muss sich selber aushalten.
Das ist Das ist zu krass. Also das, und dann, das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch so in der Arbeit. Da wächst dann einfach Empathie in mir hoch. Viele Menschen möchten sich besser fühlen, aber sie möchten sich nicht ändern. Und natürlich habe ich damals gedacht, ich bin aber anders. Ich möchte natürlich mich ändern und schau. Und dann saß ich da mit mir und dann dachte ich so, was für Gedanken sind da in mir hochgekommen? Das ist schon enorm, wo sogar die Frage bei mir hochkam. Ich dachte, ich bin ein guter Mensch. Wie kann ich aber solche Gedanken in mir haben? Das war dann schon relativ verwirrend für mich. Aber Empathie und so, ne? Mit Menschen in der Arbeit als Coach, das ist ja enorm wichtig. Wie gehen Sie da damit um, wenn Sie beobachten, natürlich mit der Erfahrung, die Sie jetzt schon haben, ne? Wenn Sie sehen oder wenn Sie sogar schon erkennen, so, ja, es ist wahrscheinlich einfach so ein Nice-to-have-Coaching für Sie, aber irgendwas ändern oder bestimmte Veränderungen tun Sie nicht. Also wie fühlen Sie sich dabei oder wie gehen Sie damit um?
Wenn der Klient nichts ändern will, oder? Also das kriege ich ja, ich mache ja nur diese 3 Stunden Coaching einmal und so. Und da erlebe ich das ja gar nicht so, dass der Klient sich nicht ändern will, sondern ich mache eine bestimmte Umsetzungsübung am Schluss, wo jemand eben selber findet, Wege findet, ja, was will ich denn ändern? Und zwar nicht irgendwann, sondern in den nächsten Tagen. Und zwar ganz konkret, ne, so auf Verhalten hin gemünzt und nicht irgendwie nur auf Absichten. Und insofern kriege ich das gar nicht mit. Und wenn ich es mitkriegen würde, wenn mir jemand schreiben würde, das hat irgendwie nichts gebracht oder so, oder ich habe das mal probiert, aber es ging nicht, dann habe ich dafür ein großes Verständnis, weil ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte, etwas zu verändern, also was Wesentliches, das ist nicht leicht, weil dazu muss man immer außerhalb der Komfortzone, der persönlichen Komfortzone. Und man muss ins Risiko gehen und man weiß das nicht, was das ist. Und insofern mögen das die meisten Menschen nicht. Und sie müssen es ja auch nicht, weil jeder hat ja eine Routine, ein Verhalten entwickelt, mit dem er durch diese Situation kommt. Also Beispiel, ne, was ganz viele Leute wollen, gerade immer auch Anfang des Jahres. Also ich will fitter werden und ich will 5 Kilo abnehmen. Ja, die Rezepte sind bekannt, ne, sonst gibt es nichts Neues. Aber die Umsetzung ist schwierig, weil, wenn man dann hört, ja, wie werde ich fitter? Ja, ich könnte ja mal anfangen, irgendwie zu joggen, ne? Laufe ich mal irgendwie 2 Minuten. Und wenn man aber viel, viel Gewicht mit sich herumträgt und noch nie gejoggt hat, dann ist man spätestens nach 30 Sekunden außer Atem, ne? Und fragt vielleicht jemand, der mit einem joggt, sag mal, wie oft soll ich das denn machen, ne? Und dann sagt er, naja, jeden Tag, aber nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht 20 Minuten. Ne? Und jetzt kommt es schon, das geht nicht, ich habe ja gar keine Zeit, wann soll ich das machen? Morgens habe ich viel zu tun, abends bin ich müde. Und die meisten Menschen wollen nichts verändern. Die wollen sich besser fühlen. Und jetzt braucht man natürlich einen Raum dazwischen, wo man kleine Sachen verändert. Und dadurch auch die Gewissheit bekommt, ach, so ein klein bisschen kann ich ja doch ändern. Also ganz simpler Tipp, manchmal kommen Leute zu mir, die schieben halt vieles auf, ne, und sagen, Mensch, also, allein wenn sie meinen Schreibtisch sehen würden, ne, also ich sehe überhaupt nicht mehr, wo was ist und so. Ich würde den gerne aufrollen, aber ich komme nicht dazu. Und dann gebe ich einen Tipp, was ich selten tue im Coaching, weil Tipps, wie man was macht, haben die man Leute genügen. Dann sage ich, Mensch, probieren Sie doch mal etwas aus. Ich arbeite viel mit Experimenten, weil das öffnet erstmal, macht eher neugierig, als wenn man sagt, ich habe eine Übung für Sie. Aber ich habe ein Experiment für Sie. Probieren Sie doch mal mit dem Schreibtisch aufräumen aus. Und wenn Sie heute nach Hause kommen, räumen Sie mal 2 Minuten den Schreibtisch auf. Und nach 2 Minuten, genau auf die Uhr kommen, sofort aufhören. Und nächsten Tag auch wieder 2 Minuten. Da gucken die einen ein bisschen verstört an und sagen, da ist der Schreibtisch ja in einem halben Jahr noch nicht aufgeräumt. Es ist ja ein Experiment. Nur 2 Minuten. Und der Trick dahinter ist, wenn jemand nach 2 Minuten, 2 Minuten fängt jeder an, ne, und sagt, also 2 Minuten, das kann ich ja üben, und 2 Minuten auf und das schaffe ich. Und wenn dann die 2 Minuten dann rum sind, der guckt auf die Uhr und sagt, wie, jetzt hat der Coach gesagt, ich soll aufhören. Ja, ich bin aber gerade so gut drin, der kriegt ja nichts mit, ne? Also ich räume nochmal 2 Minuten auf. Ne? Und das ist ein interessantes Experiment bei jedem von uns. Ne? Wenn wir die Hürde klein genug machen, dann wollen wir was verändern. Dann in dem Moment, wo die Hürde uns sehr groß vorkommt, vielleicht auch groß ist, dann sagen wir, oh, habe ich keine Zeit, das geht nicht, habe keine Kraft, keine Lust. Ne?
So klein wie möglich runterbrechen, dass man das kauen kann.
Was man nicht widersprechen kann. Ja.
Ja. Es ist gerade noch eine Frage hochgekommen mit dem Thema Achtsamkeit. Also Sie haben vorhin ja auch gesagt, sich selbst zu vertragen. Es ist ja nicht, es ist nichts Selbstverständliches. Habe ich das so richtig verstanden?
Habe ich akustisch nicht verstanden? Sich selbst?
Zu vertragen, mit sich selbst zu sitzen und an sich selbst
Sich
nicht.
selbst aushalten, genau. Aber
Sich selbst aushalten, genau, ja, sich selbst aushalten. Dürfte ich fragen, wie das bei Ihnen ist? Ist das auch der Fall, dass wenn Sie Achtsamkeit oder also wenn Sie dann bewusst die Achtsamkeit dann nach innen richten, ist auch manchmal eine Herausforderung für Sie, sich selbst auszuhalten?
ja, natürlich. Also ich habe auch wunde Punkte, so wie jeder. Ich glaube, die meisten kenne ich. Und ich bin zum Beispiel auch ungeduldig, so nicht unbedingt im Straßenverkehr, aber in einer anderen Situation bin ich auch ungeduldig. Und es hilft mir dann, wenn ich sage, ach, da ist es wieder. So, da ist wieder das Thema. Ich habe das Gefühl, das könnte man schneller machen. Und oder ich reg mich auf, wenn man irgendwo in einem Amt anruft und ewig keiner dran geht, sage ich, Mensch, was soll das? Aber da ich das kenne, fange ich mich praktisch selber wieder ein und weiß, das bringt jetzt nichts. Aber ich finde das nicht so gut. Andere Leute sind geduldiger. Aber es hilft halt, aushalten klingt ja so ein bisschen masochistisch. Es hilft, ein anderer Punkt wäre, sich mit sich selber auch zu versöhnen. Ja, ich bin halt nicht perfekt. Ne? So, ich habe diese Seite und ich habe schon Verschiedenes probiert, aber es regt mich immer noch auf oder so. Und ein Stück weit so bin ich eben. Heißt nicht, dass ich es nicht ändern will, aber dass ich irgendwie drauf gucke. Im Moment ist es gerade so.
Was halten Sie von dem Wort Selbstliebe?
Sie merken schon an meinem Zögern, das ist mit all diesen Buzzwörtern, ne, was in der Persönlichkeitsentwicklung so rumgeistert. Man muss es irgendwie sehr genau definieren. Und jeder versteht oder viele verstehen ein bisschen was anderes drin. Es ist schon, weil wir gerade über das sich aushalten gesprochen haben, also ist sich aushalten auf dem einen Pol und die Selbstliebe, sagen wir mal, ist die höchste Form von sich akzeptieren. Aber da kann man auch dran scheitern. Ne? Insofern würde ich eher von Selbstakzeptanz, so bin ich, ja. Und weil das hat ja auch seine Funktion, dass ich so bin, ist ja nicht einfach, hat ja etwas mit meiner Geschichte zu tun. Also wenn ich ungeduldig bin, hat das einfach eine Geschichte. Und Selbstliebe klingt mir, da wäre mir ein bisschen der Anspruch zu hoch. Ich arbeite beim Coaching unter anderem mit dem Thema gut für sich sorgen. Also was weiß ich, geht nicht nur um Ernährung und Bewegung und dergleichen, aber gut für sich sorgen. Und dahinter steckt natürlich, damit muss ich freundlich mit mir sein. Aber ich würde die Worte ein bisschen runterhängen und Selbstliebe klingt mir ein bisschen zu groß. Ja.
Ja, ich persönlich sehe auch so viele Menschen missbrauchen das Wort Selbstliebe, um seine oder ihre manchmal Faulheit zu verstecken. So, das heißt, wenn es auch jetzt so schwierig wird, etwas schwierig wird, und dann, wenn wir darüber sprechen, Da ist ein Potenzial zu entfalten und man möchte oder es ist ja, bis wir nicht mehr hier auf der Welt sind, dann ist es ja ein ständiger Lernprozess. Also, ne, also haben wir ja vorhin auch gesprochen, so wann, wie sieht denn überhaupt dann fertig aus? Ne? Und dann viele verstecken sich in meiner Beobachtung, ich inklusive manchmal aber auch. So, ja, durch Selbstliebe, so, ja, das ist alles gut und so, du musst jetzt nicht noch mehr anstrengen. Und dann ist es alles natürlich viel entspannter. Sinn des Lebens, Herr Kopp-Wichmann. Was ist der Sinn des Lebens für Sie?
Eine große Frage, die natürlich viele Leute nachdenken, ich auch. Und meine Antwort, die ist jetzt nicht originär, sondern das haben andere Philosophen oder wer auch immer auch schon gesagt. Es gibt keinen Sinn des Lebens irgendwo da draußen, den ich suchen oder auch noch finden könnte, weil wenn man irgendwie guckt, ne, also man wird hineingeboren in eine Familie, ne, und das Leben ist gefährlich. Man kann mit 20 sterben und krank werden. Man kann aber auch älter werden. Also wir haben relativ wenig Kontrolle darüber. Es ist schon eine seltsame Anordnung, ne? Und deswegen sind ja auch Religionen entstanden, um diese Verrücktheit des Daseins, ne? So wie Sartre sagt, man wird ins Leben geworfen und muss irgendwie damit fertig werden. Und gibt keinen Ausweg daraus, haben eben viele Religionen etwas entwickelt, das Menschen helfen soll und auch vielen hilft, den Sinn dahinter zu finden. Also was ist der Sinn, wenn mein Kind irgendwie stirbt mit 2 Jahren oder wenn ich selber mit 30 Jahren eine unheilbare Krankheit kriege und eigentlich doch mich richtig ernährt habe und dergleichen. Und dann kommt eben die Religion und sagen, da gibt es einen tieferen Sinn. Und bis hin zu, ja, das ist eine Prüfung von Gott, ne, wie standhaft du bist und so. Und damit kann ich wenig anfangen, weil ich finde, das ist ein in sich geschlossenes System. Und das sieht man ja auch in der Politik oder was weiß ich, in verschiedenen revolutionären Bewegungen. Man kann es auch sehr missbrauchen. Ne? Also derjenige, der sich in die Luft sprengt, sagt, ja, das ist mein Weg, Allah näher zu sein. Das ist mein Gebet. Ne? Insofern habe ich mich eigentlich früh schon damit beschäftigt und davon Abstand genommen. Und ich weiß nicht, wo es war, ob es bei Viktor Frankl war oder wo auch immer. Es sind mehrere Denker oder Philosophen, die eben sagen, der Sinn des Lebens ist, dein Leben sinnvoll zu leben. Was immer du darunter verstehst, das kann irgendwie, kann man Schreiner werden, ne, und irgendwie schöne Schreibtische oder Türen bauen oder man kann Koch werden und man kann Therapeut werden. Da gibt es eine große Vielfalt, da gibt es keinen vorgefertigten Sinn, den man finden müsste, auch nicht im individuellen Leben, sondern das, und das ist ja hilfreich bei der Berufswahl, dass man etwas findet, was einen mit Freude erfüllt und irgendwie nützlich ist für andere, nicht nur für einen selber, dass es die Miete zahlt. Und das war auch ein langer Weg bei mir. Ich war ursprünglich Bankkaufmann. Und dann war ich bei IBM, dann war ich Werbetexter, zum Schluss habe ich Versicherungen verkauft. Und ja, da ich in vielem geschickt bin, habe ich das alles ganz gut gemacht. Aber ohne Achtsamkeit zu kennen, habe ich doch immer wieder gemerkt, ach, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht 30, 40 Jahre lang mehr machen, ne? Versicherungen verkaufen. Ich habe nach etwas anderem gesucht. Ich wusste aber nicht, was es ist. Ne? Und der sogenannte Zufall wollte eben, dass ich da mit meiner ersten Frau zusammen war und die wurde schwer krank. Ne? Also sie war 24 und ich, und ich war ja auch um den Dreh um 24 und die wollte sich umbringen, ne? Weil es eine unheilbare Krankheit, als unheilbare Krankheit galt. Und plötzlich fand ich mich in einer Situation, wo ich mit ihr reden musste, sie davon abhalten und wollte sich umzubringen. Ja, warum eigentlich? Das ist doch kein Leben und überhaupt. Und Das hat mich einerseits sehr, es hat meiner Frau geholfen, sodass sie sich nicht umgebracht hat. Und es hat mir geholfen, weil ich dachte, Mensch, das sind ja wirklich ganz spannende Fragen und Themen, viel besser als, was weiß ich, wollen Sie nicht eine Rechtsschutzversicherung abschließen, ne? Dann sind Sie geschützt und so. Und das hat mich dazu gebracht, dass mich, als ich auf ein Gebiet kam, wo ich wirklich den Sinn spürte und dachte, Mensch, das wäre doch gut, wenn ich daraus einen Beruf machen würde. Dann kam ich natürlich drauf, dass ich dazu Psychologie studieren sollte und hatte nur die Schwierigkeit, dass ich kein Abitur hatte und dachte, oh Gott, da muss ich erst noch das Abitur nachholen. Habe ich dann gemacht in 2,5 mühevollen Jahren und dann muss ich noch einen Studienplatz warten. Deswegen war ich ein Jahr in Israel. Was ich damit sagen will, ist, wenn man dann mal den Sinn ahnt oder entdeckt hat und sagt, das wäre sinnvoll, wenn ich das und das mache, das verleiht einem natürlich ungeheure Durchhaltefähigkeit und, ja, und Energie. Und so war das. So, ich habe was war das, mit 24 und nochmal Caesars Gallischen Krieg übersetzt. Ne? So, ich dachte, oh Gott, was soll das? Ne? Aber ich habe das fernere Ziel gesehen. Ich brauche das Abitur, um Psychologie zu studieren. Ne? Und dann war das Studium auch nicht sehr sinnfüllend, fand ich, sondern irgendwie sehr verschult und Gott, oh Gott, dachte, nee. Und dann habe ich früh mich um Selbsterfahrungsgruppen gekümmert und bin da reingegangen und habe gesagt, ah ja, guck mal da, so wie die miteinander reden und arbeiten, da habe ich gespürt, die ticken ähnlich. Und habe dann drei Therapieausbildungen gemacht. Transaktionsanalyse, dann Hypnotherapie nach Erikson und zum Schluss Hakomi-Therapie. Und da war es dann ganz klar, so will ich arbeiten. Aber es war eine lange Suche. Ich war dann, wie alt war ich dann? Mit 33 hatte ich mein Diplom und habe sofort eine Praxis aufgemacht. Das konnte ich dann, weil ich drei Ausbildungen hatte. Mit Psychologiestudium allein hätte ich das nicht gekonnt. Und ich wusste aber immer, ich will mit Menschen arbeiten und in irgendeiner Weise denen helfen. Und das hat viel mit meiner Geschichte natürlich auch zu tun. Und ja, Punkt.
Ja, ich glaube, es war auch Adler, der das gesagt hat. Wir fragen oft nach dem Sinn des Lebens, aber wir sind eigentlich diejenigen, die gefragt werden. Als ich den Satz da gelesen habe, so, also gibst du mir noch mehr Arbeit jetzt, nochmal die Frage zu beantworten. Ich dachte, ich muss das einfach irgendwo vorgefertigt finden, in der Trübe. Aber jetzt, okay, gut. Halten Sie aber einen Sinn zu haben als für wichtig im Leben?
Unbedingt, unbedingt. Das ist ja mittlerweile auch in der Arbeitswelt so, ne? Das sogenannte Purpose, ne? Also dass man nicht nur arbeitet, um irgendwie selber Geld zu verdienen und dem Unternehmen zu helfen, zu existieren oder zu wachsen, sondern dass es auch einen Sinn haben soll. Und da gibt es eben Branchen und Berufe, wo das leichter fällt, was weiß ich, die sind nicht so attraktiv. Alle, die irgendwie mit Menschen zu tun haben, sind natürlich sehr sinnvoll, ne? Was weiß ich, Pflegeberuf und dergleichen. Aber auch in der Wirtschaft gibt es ja zunehmende Tendenz, dass man eben nicht nur das Bruttosozialprodukt oder was weiß ich, die Bilanz verbessert und das für viele Leute ein Unterscheidungskriterium war. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass unsere Zeit, das sagen wir mal, Maslow'sche Bedürfnispyramide, dass wir in einer wirtschaftlichen Situation sind, wo man das ja, sich wünschen kann, beziehungsweise zu einer Firma geht, wo das auch sinnvoll ist. Aber ich halte es für sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, das ist unabhängig von dem Arbeitsplatz. Den Sinn, den man halt da drin sieht, den man findet, dann ist es sinnvoll. Ist auch sinnvoll, wie gesagt, ich habe Lebensversicherungen verkauft, ist auch eine sinnvolle Tätigkeit. Ne? Ich finde das sehr gut, wenn ich eine Versicherung brauche, hätte ich gern einen Fachmann oder eine Fachfrau, die mich dazu berät. Entscheidend ist, erlebt derjenige das so? Ich habe das gemacht und habe gemerkt, nee, also, aber andere erleben das anders. Aber ich glaube, jeder sucht nach einem Sinn. Viele, wenn man es im beruflichen Feld nicht findet, findet man oder findet man es hoffentlich im Privaten, in einer Beziehung oder mit Kindern oder in irgendeiner Aufgabe, in einem Hobby, von mir aus auch in einem Ehrenamt. Aber ich glaube, ohne Sinn kann man schwer leben. Da muss man aufpassen, dass man nicht depressiv wird, weil man steht morgens auf und denkt, wozu eigentlich? Und wenn man dann nicht einen Gedanken hat, ja, da braucht mich jemand oder es ist gut, wenn ich das und das mache oder ich habe Freude daran, das ist der Sinn, dann bleibt man halt liegen im Bett.
Zwei Faktoren sind dann da, ne? Also einmal, dass mich persönlich das erfüllt in irgendeiner Art und Weise, dass ich da Freude empfinde und aber auch gleichzeitig das in Dienst anderer.
Meistens, ja. Also das erlebt man ja bei Leuten, die lese ich immer wieder, was weiß ich, die reich geboren sind, ne? Da die, wie heißt er da? Der Philipp Remsmar zum Beispiel, ne? Der als Millionär auf die Welt gekommen und so. Das ist schon eine ziemliche Bürde, sage ich mal, eine ziemliche Hypothek. Jemand versteht irgendwann mit 10, 12, 15, Mensch, ich muss nie für Geld arbeiten. Ich muss gar nicht anfangen damit. Aber was mache ich dann? Und dann, da hilft es dann nicht, dass man sich eine Yacht denkt, kauft mir eine Yacht und cruise ein bisschen rum. Ja, wenn man das mal 3 Monate gemacht hat, merkt man, ja, es ist immer wieder dasselbe. Ne? Man braucht etwas anderes. Und alle diese suchen sie ja dann auch nach einer Aufgabe, die aber nicht nur ihren eigenen Reichtum oder vielleicht gar nicht den eigenen Reichtum vermehrt, sondern die wollen etwas anderes, was sie als sinnvoll erachten.
Ja, ich hatte eine Hypothese oder wie ich das verstanden habe, wenn Geld wirklich die Lösung wäre, dann dürften eigentlich kein Billionär oder Millionär traurig sein. Das ist ja faktisch einfach nicht korrekt. Also es ist.
Das stimmt nicht. Die sind auch nicht alle glücklich, ne, weil es sind ganz normale Menschen. Für manche Probleme hilft Geld, aber für viele andere nicht.
Geld lösen Geldprobleme aus.
Ja.
So, und die Lebensthemen, die 12 Lebensthemen meinen Sie, ne? Da sind dann so die Hauptlebensthemen, die sich dann immer wieder auftauchen in uns. Das ist unabhängig von dem finanziellen Lage. Ja, ich sage dann immer so, der Kern ist eigentlich derselbe, nur die Verkleidung. Welche Klamotten dann eben das tiefste Problem dann anzieht, ist dann unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich persönlich, ich bin klein und ich hatte damals dann Unsicherheiten, so, ach, ich komme aus Indonesien, in Indonesien bin ich schon klein und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann die Europäer sind ja einfach noch mehr größer und dann dachte ich so, oh, ich werde niemals Liebe finden in meinem Leben. Und dann, der Kern ist ja aber, dass man unsicher ist mit sich selbst. Und die Verkleidung, wenn jetzt das Thema Körper ist, dann könnte es so aussehen. Wenn das Thema von finanziell ist, dann sieht dann das auch anders aus. Aber wenn man dann tief genug dann reinschaut, dann ist es eben halt die ähnliche Lebensthemen.
Ja.
Ja, und meine Beobachtung auch so in meiner Arbeit mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern, so unterschiedlich, so wie wir sind, dass sie aus Deutschland kommen, ich komme aus Indonesien und dann kommt der Nachbar aus Brasilien. Wir sind viel mehr gleich als Menschen mit unseren Problemen und Unsicherheiten,
Absolut, ja.
als so unterschiedlich wir sind so auf der Oberfläche.
Ja.
Herr Kopp-Wichmann, damals, als Sie ja die verschiedenen Berufe getestet haben und erlebt haben, Das war ja gleichzeitig, also das war ja wirklich Segen und Fluch, wo sie dann gut also überall waren, aber auch gleich, also dann hätten sie auch sagen können, ach ja, nee, dann bleibe ich dann einfach gemütlich hier, weil ich bin ja gut. Es ist ja sogar etwas anders, wenn man wirklich nur in eine Sache einfach besonders gut ist. Dann ist das ja relativ klar, gut, dann mache ich diesen Beruf. Und dann, wenn man jetzt so Multitalent ist oder einfach gesegnet ist oder einfach die Fähigkeit hat, so überall dann gut zu sein, war das eine rationale Entscheidung für Sie, wo Sie gedacht haben, boah, 30 Jahre in diesem Beruf kann ich mir jetzt nicht vorstellen? Oder war das so eine gespürte, so ein gespürtes Gefühl so von innen?
Es war ein gespürtes Gefühl, das ist wichtig zu unterscheiden, wo ich eben dachte, ja, für andere mag das irgendwie, andere haben die Gedanken nicht, ne? Ich war damals in so einer Versicherungsagentur und so, und die haben gesagt, das ist doch wunderbar, wir haben den besten Beruf der Welt, können uns die Zeit frei einteilen, ne? Und verdienen gutes Geld und werden meistens freundlich aufgenommen, weil die Leute uns brauchen. Und da habe ich aber gemerkt, ja, aber das reicht mir irgendwie nicht. Ich kann gar nicht genau sagen, was mir fehlt. Und meine Eltern waren entsetzt damals. Und haben gesagt, mein Gott, so eine Position und überhaupt. Und was suchst du denn eigentlich? Und ich wusste es auch nicht genau. Insofern, wir haben vorhin über Achtsamkeit gesprochen. Man spürt dann eben schon, wenn ich montagmorgens zur Arbeit gehe, mit was für einem Gefühl, auch ohne Achtsamkeit, gehe ich denn dahin, ne? Bin ich neugierig und guter Stimmung? Oder, und bei manchen fängt das ja schon Sonntagmittags um 12 an, dass die schlechte Laune kriegen. Und es hat gar nichts mit der familiären Situation zu tun, sondern die überlegen, mein Gott, morgen muss ich da wieder ins Büro und da ist wieder der Chef und da sind die anderen und dann ist mein Schreibtisch und dann mache ich das, was ich letzte Woche gemacht habe und spüren halt, und das soll mein Leben sein. Oh, bitte nein, das muss doch. Das war es jetzt, ne? Und wenn man das dann anderen, wenn derjenige es dann anderen erzählt, und trifft er ja nicht unbedingt auf Verständnis, sondern sagen, Mensch, was erwartest du denn eigentlich? Das ist ein Luxusproblem, ne? Du bist gut bezahlt, hast einen sicheren Posten und spannende Aufgaben. Was fehlt dir denn? Und dann kann es gut sein, dass man sagt, ich weiß es nicht, ne? Aber es ist mir zu distanziert. Ich habe den ganzen Tag mit Zahlen zu tun. Ich gucke immer nur auf den Bildschirm. Und das sind so Möglichkeiten, wo man sagt, ja, was wünschst du denn stattdessen? Und dann sagt jemand vielleicht, keine Ahnung, ich habe mal in Indonesien Urlaub gemacht, ne? Der Fischer, der da irgendwie morgens rausfuhr und dann wieder reinkam und hat Fische gefangen und die auf dem Markt verkauft, da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein sinnvolles Leben. Der weiß am Ende des Tages, was er gemacht hat, ne? Der Typ, der im Büro sitzt und sagt, ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Ich habe ein paar Zahlen, ein paar Excel-Tabellen hin und her geschoben. So. Und so kommt man in der Regel auch drauf, warum man mit einer sicheren, guten Position unzufrieden ist, was einem eigentlich fehlt. Und meistens ist es das Gefühl von Sinn. Es macht einen Unterschied, was ich den Tag über mache. Und ich mache das auch gern. Ne? Also, wenn man Therapeut oder Coach ist, muss man sich ja, ja ein enormes Interesse und Neugier für andere mitbringen. Und zwar einfach so. Das ist ja das, was viele Leute manchmal nicht verstehen können. So, Mensch, sie haben doch den ganzen Tag mit Leuten zu tun, die unzufrieden sind, denen es nicht gut geht. Wie halten sie das aus? Ne? Dann sage ich, ja, das ist doch ungeheuer spannend. Ne? Oh, ich kenne das nicht. Nee. Oh, nee. Also eine halbe Stunde oder 3 Stunden, ja, aber einen ganzen Tag. Also insofern sieht man, die Menschen sind unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Vorstellungen, was eine befriedigende, sinnvolle Tätigkeit ist.
Mussten Sie damals Ihre Entscheidung jemandem anderen überzeugen oder rechtfertigen?
Damals war ich mit meiner ersten Frau zusammen und die hatte Abitur. So, insofern war das keine große Hürde bei ihr. Und die hat Kunstgeschichte studiert. Ja. Und von daher, nö, die hat mich sehr unterstützt. Ne. Die hat auch gesagt, naja, das ist ja ein ganz schöner Schwenk. Ne. Und wir sind sogar umgezogen dann nach Franken, nach Nürnberg, weil ich da mein Abitur nachholen holen wollte. Und die hat mich sehr unterstützt. Das bin ich ihr dankbar. Ne? Wenn die sich hier quergelegt hätte und sagt, nee, also will ich nicht und überhaupt, und du verdienst doch gut. Ja, dann wäre die zweite wichtige Frage, was ist mir wichtiger? Ja. Gibt es einen Kompromiss oder?
Und von den Eltern waren Sie dann auch unterstützt quasi nach dem für diese Entscheidung?
Die waren da sowieso, die waren schon, nee, unterstützt kann man nicht sagen. Ich habe BAföG damals beantragt, insofern brauchte ich deren finanzielle Unterstützung nicht, aber die haben sich sowieso immer wieder an den Kopf gegriffen. Wieso denn welche Werbetexter, was soll das denn sein? Mensch, du warst mal auf einer Bank und so, wie kann man denn nur? Und also meine Eltern waren keine guten, wären keine guten Berufsberater gewesen für mich.
Ja, ich habe auch, als ich mich entschieden habe, dann auch meinen Job als Ingenieur zu verlassen, habe ich dann meiner Mama auch gesagt, dass das Gespräch, was jetzt stattfinden wird, das ist eine Einrichtung-Gespräch. Also das ist eine Informationenmitteilung.
Ich verkünde dir etwas.
Es gibt einen Raum für Gespräche, für deine Meinungen, aber die Entscheidung ist getroffen, der Button wurde schon gedrückt, also es ist alles endgültig. Ja. Ja.
Das ist wichtig, ja. Obwohl natürlich, ich habe vorhin gesagt, der Einfluss der Kindheit und der Jugend ist schon stark bei jedem von uns. Darum geht es ja auch in den Lebensthemen. Und ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, als ich über unser Interview nachdachte, und dachte ich, es hat schon auch viel mit meinem Vater zu tun, weil mein Vater war eigentlich ein künstlerischer Mensch. Also mein Großvater, ich habe ihn nie kennengelernt, aber sein Vater war Architekt und seine Mutter war Kinderbuchautorin. Und mein Vater war künstlerisch sehr auf verschiedenen Gebieten sehr, sehr fit, der hat gemalt. Der hat gedichtet, der hat geschnitzt, alles. Und ja, was hat er gemacht nach dem Krieg? Der hat als Mechaniker bei Mercedes, glaube ich, angefangen. Und dann war er Reparaturannehmer bei Volkswagen. Und mein Vater ist sehr introvertiert. Ja. Und zum Schluss war er Autoverkäufer bei VW. Aber das war absolut ein schrecklicher Beruf für ihn. Ne? Kundenakquise, Leute anrufen, wollen sie nicht und ich komme mal vorbei und so. Er hat das gemacht, weil er der Haupternährer war oder der einzige Ernährer. Aber er war nicht wirklich glücklich. Das habe ich gemerkt als Junge. Der ist aufgeblüht, wenn er in der Freizeit irgendwie malen konnte. Und das hat mich bestimmt auch beschäftigt, schon ganz früh. Was ist eine sinnvolle Tätigkeit? Also nicht nur eine, die Geld einbringt und wo jemand gebraucht wird, sondern man braucht auch eine gewisse Befriedigung und Erfüllung dabei, sonst geht das nicht gut. Ne? Aber das war alles, sind alles unbewusste Einflüsse, das hätte ich damals so nicht sagen können. Aber so in der Rückschau weiß ich, naja, ich habe natürlich nicht das gemacht, was mein Vater gemacht hat. Oder ich bin meinen Neigungen, was kann ich denn gut, was zieht mich an, denen bin ich gefolgt und das konnte er nicht, hat auch was natürlich mit dem Krieg zu tun.
Ich kann mir vorstellen, ich habe aktuell noch keine Familie, ich bin noch nicht verheiratet und Sie haben eine Familie, Sie haben Kinder und ich frage mich anders. Ich frage Sie, ich frage mich nicht. In Ihrer Erfahrung als Vater, als Mann, um Familie aufzubauen, es ist nicht selten in meinem Umkreis, in meiner Beobachtung, auch mit Leuten, mit denen ich dann arbeite, dass der Mann steht oft in Gabelung, also wo er dann sich fast entscheiden muss oder er glaubt, dass er entscheiden muss. Okay, ich möchte das Beste für meine Familie geben und das Beste, nicht selten, wir brechen dann immer erstmal, was meinst du denn eigentlich so, das Beste für meine Familie? So, ja, ich war zum Beispiel in der Kindheit, ich hatte nicht so viel Geld, meine Familie hatte nicht so viel Geld, daher möchte ich auf keinen Fall, dass meine Kinder das erleben. So, gut. Okay, was tust du dann so auf der Behavior-Ebene? Was machst du dann? Ja, gut, dann mache ich dann viel auf der Arbeit, dann egal welche Projekte da sind, dann nehme ich alles. Und dann werde ich wahrscheinlich auch sogar noch befördert, höhere Position, höherer Status, mehr Geld, mehr Druck. Und der Preis, den er aber zahlt, dass er dann nach Hause kommt und faktisch einfach null Energie hat für die Familie. So, extrem schnell gereizt von den Kindern. Und dann, wenn er dann explodiert und kommt nochmal ein Schuldgefühl hoch, wie kann ich denn nur zu meinen Kindern oder zu meiner Familie so gegenüber dann so sein, sodass das fast wie in so ein Teufelskreis ist, auch wenn die Intention sehr gut ist, ne? Aber das kommt dann. Oder die Manifestation von den Handlungen auf der materiellen Ebene, das ist dann einfach faktisch einfach nicht angekommen. So. Und ja, also das ist so in meiner Beobachtung. Also wie sehen Sie das oder wenn Sie das auch teilen möchten, so wie war das? Hatten Sie auch Herausforderungen damit?
Bei was jetzt? Bei der Berufswahl, oder?
Wahrscheinlich, also nicht nur Berufswahl, sondern während der Familie aufziehen, ist das das Wort? Also während Familie aufbauen, dann eben diese Balance. Gut, das, was für mich gut ist, aber auch gleichzeitig für meine Familie gut ist und vielleicht die Bedeutung oder die Definition, was für mich gut ist, muss nicht direkt heißen, dass es für meine Familie gut ist. So, war das herausfordernd?
Das kommt drauf an, da sind wir ja auch bei den Lebensthemen, finde ich. Also wenn Geld in der eigenen Kindheit eine große Rolle gespielt hat, dann kann es gut sein, dass man sagt, das möchte ich nie wieder erleben und einen Beruf ergreift, ne, und sich ordentlich reinhängt und bis an die Erschöpfungsgrenze arbeitet und das aber überhaupt nicht merkt, wieso man sich das eigentlich antut. Und im Coaching, das ist passiert immer oder begegnet mir immer wieder, wo man halt merkt, zum Erwachsensein gehört es nicht nur, dass man älter wird, es wird mehr von alleine, sondern dass man sich ablöst von den Eltern. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diese Ablösung zu vermeiden. Und die eine ist eben, dass man es genauso macht wie ein Elternteil oder beide Eltern oder eben das Gegenteil. Und wenn man es genauso macht, dann jetzt oder in dem Fall, den Sie geschildert haben, wenn man sich so reinhängt, dann sagt man eben auch, ich will nie arm sein. Ne? So, mein Vater war arm, die Familie war arm, ich will nie arm sein und geht in die andere Richtung. Denn der Nachteil ist, dass man oft ins andere Extrem geht, ne? Dass man dann vielleicht viel Geld verdient und darüber die Beziehung leidet oder an die Kinder fremd werden und dergleichen. Man hat eben das nicht, es war keine kluge Entscheidung. Ne? Und insofern war es bei mir auch ein Stück weit, ich will nicht so wie mein Vater leben und hab Verschiedenes ausprobiert. Ne? Aber es ist ganz wichtig zu sehen, was genau verstehe ich denn unter einem ja, befriedigenden Leben? Und dann braucht man natürlich auch eine Partnerin, wenn man dann Kinder hat. Und das sind ja gerade so die Themen auch. Also wie teilen wir die sogenannte Care-Arbeit auf? Ne? Wie machen wir das mit der Kindererziehung? Und hängt davon ab, ob man Kita-Platz kriegt und dergleichen. Also das ist nicht leicht. Ne? Und mit meiner Frau ging das sehr, sehr gut, weil sie eben auch ja, Therapeutin ist und Ärztin. Und ja, und ich war schon ganz früh selbstständig. Das heißt, ich konnte irgendwie das dosieren, wann ich wo sie bin. Oder wenn ein Kind krank war, konnte ich das leichter irgendwie organisieren, als wenn ich jetzt einen wichtigen Job gehabt hätte. Insofern ist das immer ganz individuell und man braucht, finde ich, auch viel Achtsamkeit im Sinne von immer mal wieder von oben auf sein Leben zu gucken, was mache ich eigentlich da? Ne? Angenommen, ich würde die denjenigen nicht kennen und würde da sehen, wie macht er das mit der Familie. Ja, habe ich ein gutes Gefühl dabei oder denke ich, da läuft jemand auch auf Autopilot und will bloß nicht das und das erleben. Und was genau ist das eigentlich?
Haben Sie eine feste Definition oder Vorstellung, was bedeutet das, ein guter Vater zu sein?
Ist ein bisschen so wie ein guter Therapeut oder wie ein guter Coach sein, finde ich. Genau wahrnehmen können, wie ist denn dieses Kind, vor allem wenn man mehrere hat, wie ist denn dieses Kind? Wie geht es mir damit, wie er ist? Und was hat er für Talente und Neigungen? Oder das Kind, was hat es für Talente und Neigungen? Und wie kann ich die fördern? Fördern, aber nicht überfordern. Ich bin zum Beispiel Einzelkind, ich habe, naja, kaum Förderung von meinen Eltern bekommen. Wir waren nie im Kino, Fernsehen gab es irgendwie am Anfang noch nicht. Meine Eltern waren auch nicht irgendwie ins Theater gegangen, die haben kaum Bücher gelesen und so. Das heißt, ich hatte auch gar keine Vorbilder und aus irgendeinem Grund habe ich das von mir, habe ich das aus mir entwickelt. Das heißt, ich habe als Kind unheimlich viel gelesen. Und das hat mir sehr geholfen, andere Welten zu erkennen, weil mir war einfach schlicht langweilig, ne? Also in Ferien oder an Wochenenden haben meine Eltern nichts groß unternommen, außer vielleicht eine Wanderung, was ich schrecklich langweilig fand, weil auch keine anderen Kinder dabei waren. Ich musste mich selbst beschäftigen. Und das ist jetzt nicht ideal, aber es ist irgendwie gut gegangen. Und das meinte ich mit ein guter Vater, aber auch eine gute Mutter, zu gucken, was ist das für ein Kind, ne? Was für Talente hat es? Und nicht ein Bild im Kopf haben, was weiß ich, das ist ein Junge, der muss Sport machen. Und was für ein Sport? Ja, rudern, ne? Weil ich das auch mache oder weil ich es nie machen durfte, dann soll er wenigstens die Gelegenheit haben und versuchen, ihn da zum Rudern zu bringen.
Wenn Sie drei Samen hätten, die Sie in die Kinder sehen würden, was für Samen wären Sie? Bedeutet, ob bestimmte Werte oder bestimmte Sichtweise oder etwas, was Sie als sehr wichtig empfinden, dass eine Person oder ein Kind dann das haben.
Also das eine ist sicherlich miteinander sprechen. Das heißt, als Elternteil sich dafür interessieren, was das Kind zu erzählen hat. Und auch, das müssen Kinder ja auch lernen, durch entsprechende Fragen Lust zu kriegen, zu antworten und nicht einfach, wie geht's und dergleichen. Und das hat auch was mit meiner Geschichte zu tun. In meiner Familie wurde wenig gesprochen. Und dass ich Therapeut geworden bin, hat sicherlich viel damit zu tun, dass ich mich interessiert hat, ja, wie ticken eigentlich Menschen? Und das Zweite ist, wie wichtig Gefühle sind. Und mein Vater hat halt funktioniert, meine Mutter ein Stück weit auch. 50er Jahre, da hat man sich nicht groß gefragt, was will ich im Leben und was ist mein Sinn, sondern man hat das gemacht, was man ein Stück weit von den Eltern auch mitbekommen hat. Ne? Aber es ging ganz viel auch ums Überleben. 1948 muss man erstmal sich eine Existenz aufbauen. Und da waren die Rollen sehr, sehr klar. Der Mann macht das, ne? Der bringt das Geld nach Hause und die Frau hält ihm den Rücken frei. Und das hat sich ja zum Glück sehr geändert. Zurückkommend auf Ihre Frage, denke ich, also das eine ist Gefühle ernst nehmen, sowohl bei sich, aber vor allem auch bei den Kindern. Das ist ja mitunter sehr herausfordernd, ne? Weil die haben Gefühle über alles Mögliche und können die noch nicht regulieren. Das ist eine Aufgabe, die man als Elternteil hat. Und das Dritte, was ich mitgeben will oder auch wollte, ein Vorbild darin zu sein, dass das Leben irgendwie Spaß macht oder der Spaß ist so, aber dass man es gerne macht, ne? Und ich glaube, unsere Kinder haben das bei uns beiden, bei meiner Frau und mir mitgekriegt, dass wir gerne arbeiten, ne? Sie arbeitet auch als Therapeutin, als Psychoanalytikerin und hat bei mir eben auch gesehen, ja, am Wochenende, ja, arbeite ich auch manchmal gerne, ne? Und da gibt es gar nicht diese Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Und ja, und wenn ich dir heute die Berufe meiner Kinder angucke, ist das auf jeden Fall rübergekommen. Die machen was Ähnliches.
Haben Sie ein Favorite-Buchgenre, wenn Sie sagen, Sie haben viel gelesen, so eine Buchrichtung?
Einen Buchtipp, oder?
Nein, in welches Genre, also ob das ein Fiction oder ob das...
Ach so. Ich habe am meisten in meiner Kindheit habe ich den Robinson gelesen, weil ich fand, der erlebt dasselbe wie ich. Der ist irgendwo hat's den ihn verschlagen auf eine Insel und da ist niemand. Ne? Das habe ich aber erst hinterher gemerkt, dass das eigentlich meine Existenz war. Und der hat es sich, der ist nicht verzweifelt, ne? Was er gesagt hat, da bleibe ich jetzt den Rest meines Lebens. Ist er nicht depressiv geworden, hat sich aufgehängt, sondern hat das Beste aus der Situation gemacht. Hat sich irgendwie gemütlich gemacht, da in einem Baumstamm und so. Und das hat mir unheimlich imponiert, dass man aus einer, ich sag mal, beschissenen Lage gestrandet, ne, und auf einer leeren Insel trotzdem, Stichwort Lebenssinn, ja, ein gutes Leben machen kann. Ne. Und ich habe das bestimmt 5 oder 10 Mal gelesen als Kind. Und ich habe auch Karl May gelesen, aber mehr beeindruckt hat mich der Robinson.
Robinson heißt es ja.
Robinson Crusoe, ja.
Ja. Herr Kopp-Wichmann, Sie sagten, der Fisch ist der Letzte, der das Wasser entdeckt.
Das müssen wir erklären.
Ja. Bitteschön.
Ja, also der Fisch ist der Letzte. Also es heißt, der Satz kam von Einstein, aber ich habe den immer mal wieder zitiert und auch was dazu geschrieben. Und das meint eben, für das, was uns täglich umgibt, also für den Fisch, das Wasser, haben wir keine Wahrnehmung. Für uns ist es, sagen wir mal, die Schwerkraft, die wir auch nicht wahrnehmen, weil sie umgibt uns eben in 24 Stunden am Tag. Wir haben keine Beobachtungsdistanz dazu. Erst wenn man eine Beobachtungsdistanz hat, wenn man den Fisch aus dem Meer rausnimmt und auf den Strand schmeißt, ne, und der japst da rum, ne, dann könnte man zu ihm sagen, guck, das ist nicht Wasser. Da, wo du sonst lebst, das ist Wasser. Und dann würde er sagen, ja, ist okay, aber bring mich wieder zurück. Ne? Man braucht eine Beobachtungsdistanz. Bei der Schwerkraft wäre es ein Flug zum Mond, dass man da oben irgendwie hochgeht und dann merkt man, oh, die Erdanziehung, die Anziehungskraft des Planeten ist viel kleiner. Ich kann Riesensprünge auf dem Mond machen, was auf der Erde mit dieser Muskelkraft nicht möglich wäre. Und wenn man wieder zurückkommt auf die Erde und aussteigt, merkt man, oh Gott, nee, also kein Wunder, dass hier viele Leute depressiv sind. Das zieht ja unheimlich. Aber für die Erdanziehungskraft haben wir kein Gespür. Und das ist ein gutes Gleichnis. Für das, was uns täglich umgibt, haben wir keine Wahrnehmung. Kann man ja sehen, aktuell was weiß ich, in der Gesellschaft, ganz viele Leute hier jammern und gucken alles, ne, also was hier alles fehlt und stimmt. Ne. Und die Leute, die von woanders kommen, ob jetzt Indonesien, wie auch immer, sagen, ich verstehe gar nicht, ne, also so ein herrliches Land, ne. Was habt ihr denn? Ne? Und da sage ich, ja, komm, also, das heißt, es fehlt die Beobachtungsdistanz, wenn man die ganze Zeit in einer bestimmten Gegend lebt. Das ändert sich bei einem auch selber, wenn man, sagen wir mal, im Urlaub 4 Wochen keine Ahnung, in Afrika lebt oder nach Indien fährt. Und dann sieht man, ach ja, guck mal, zur selben Zeit leben Menschen unter den und den Bedingungen. Und da möchte ich nicht tauschen. Ne? Und dann sieht, das hilft das ist das Gute am Reisen, es hilft, die Beobachtungsdistanz zu stärken. Oder selbst wenn man nach Amerika geht und denkt, Mensch, ja, ist doch irgendwie ein zivilisiertes Land. Und dann kriegt man mit, meinetwegen bei jemand, wie das ist mit der Krankenversicherung, dass jemand halt überlegt, ja, lasse ich mein Auto reparieren oder meine Zähne. Eins und beides geht nicht. Ne? Und da sagen wir, also das Problem haben wir in Deutschland jetzt nicht. Das ist gemeint mit der Fisch ist der Letzte, der das Wasser entdeckt. Oder anders gesagt, jeder Mensch ist der Letzte, der seine Eigenschaften oder seine Lebensthemen entdeckt. Andere wissen das vielleicht gut. Du bist irgendwie unheimlich empfindlich, wenn man dich kritisiert, ne? Oder wenn irgendwas nicht nach deinem Willen läuft, dann wirst du unheimlich wütend, ne? Damit ich das an mich heranlasse, brauche ich eine Beobachtungsdistanz und sagen, ach so, meinst du wirklich? Ja, und darum geht es eben auch bei der Weg der Selbsterkenntnis, dass man diese Beobachtungsdistanz und dafür ist die Achtsamkeit wiederum sehr hilfreich, ne? Wenn man in irgendeiner Situation ist, steckt im Stau, was weiß ich, auf der Autobahn und zusammen mit 100 anderen und regt sich mords auf, dann kann man, wenn man will, gucken, sich mit der Frage zu beschäftigen, es geht ja eh nicht weiter, was regt mich eigentlich so auf hier? Und da kommen erst die üblichen Antworten, ja, aber das sind ja nicht die wirklichen Antworten.
Braucht der Fisch unbedingt eine externe Kraft, um das zu realisieren, dass das Wasser ist? Oder würde auch eine reine Selbstbeobachtung ausreichen?
Ich glaube nicht. Man kann nicht, das Auge kann sich nicht selber sehen, das Messer kann sich nicht selbst schneiden. Ne? Das sind ja all diese Sachen nicht aus der Theorie, aber aus der Selbstreferenz. Er kann es nicht, weil er kommt auch gar nicht auf die Idee. Ne? So, er sagt, wozu soll ich? Ne? Mir geht's gut. Ne? Ich mache jetzt, das ist ja zum Beispiel im Coaching, ist es auch für viele eine der eindrücklichsten Erfahrungen. Ich arbeite hier mit diesen Schlüsselsätzen, wo ich irgendwie zu den jeweiligen Lebensthemen die Menschen in Achtsamkeit einen positiven Satz sagen lasse. Und ein wichtiger Satz, mit dem ich meistens anfange, ist, ich bitte Sie mal den Satz zu sagen, aber dazu muss man die Augen schließen, geht nicht im Alltagsbewusstsein. Sie mal die Augen zu schließen und einfach so ein bisschen sich nach innen zu wenden. Ich nenne es nicht Achtsamkeit, damit die Leute nicht unter Stress kommen. Ich sage Ihnen einen Satz, ich bitte Sie mal zu beobachten, was als Reaktion darauf passiert. Und dann sage ich, ich bitte Sie mal den Satz zu sagen, ich bin ein erwachsener Mann. Und dann sagen die den. Und wenn jemand achtsam ist, dann sagt er, ah, dann frage ich schon nach, ne? Wie war die Reaktion? Und dann sagen die, ach, irgendwie habe ich so das Gefühl, wird es mir irgendwie ganz eng hier um die Brust herum. Oder ich hatte irgendwie so ein automatisches Kopfschütteln und so. Und das ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Mit den Schlüsselsätzen nehme ich immer Sätze, die wahr sind, Tatsachen. Genauso wie heute ist Montag. Ne? Wenn ich den Satz denjenigen sagen lassen würde, wird er sagen, oh, also ohne Gefühle, neutrale Zustimmung. Der Satz, ich bin ein erwachsener Mann, stimmt für diesen Mann auch, weil der ist 45 und Geschäftsführer und verheiratet und zwei Kinder. Also alle äußeren Eigenschaften eines erwachsenen Mannes hat er. Und jetzt wird es spannend, wenn er den Satz sagt über sich, kriegt er ein enges Gefühl. Und dann frage ich immer, gegen was haben Sie denn so ein bisschen Widerstand? Gegen das Erwachsene oder gegen das Mann oder die Kombination? Und dann können die Leute in der Regel gut sagen, naja, ein Mann schon, ne, damit, das ist okay, ne, aber Erwachsene, ja, was verbinden Sie denn mit Erwachsenen? Ja, irgendwie Pflichten, Aufgaben und so, ne, also ist nichts Angenehmes. Und so kommt man auf die verschiedenen Lebensthemen und was Ihre Frage gerade war, ohne diesen Abstand würde derjenige da nicht drauf kommen, Mensch, da ist ein Thema. Und deswegen ist es in meiner Coaching-Arbeit so wichtig, dass wir diese Distanz, diese Beobachtungsdistanz herstellen können. Und das schafft die Achtsamkeit. Wenn ich das im Alltagsbewusstsein mit dem sagen würde, ich beziehe mal den Satz zu sagen, ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin ein erwachsener Mann. Aber er hat keine Distanz. Die Achtsamkeit ist deswegen so zentral in der Arbeit mit Menschen, weil es hilft tatsächlich einfach durch ein, naja, durch 10 Sekunden irgendwie einfach die Augen schließen und einen anderen Beobachtungszustand einnehmen, hilft einem sehr, das eben wahrzunehmen. Und das Positive ist, dagegen kann man nicht argumentieren. Wenn ich mit jemandem arbeite und sage, ich glaube, Sie fühlen sich nicht erwachsen, Sie haben da was dagegen, sage, wieso? Aber in dem Moment, wo er selber den Satz sagt und dann merkt, komisch, ja, so, irgendwie habe ich ja ein Nein. Oder ich frage dann ja auch, wenn Sie kein erwachsener Mann sind, was sind Sie denn dann? Und dann sagen manche noch, ja, I'm a work in progress, ne? So irgendwie 22 oder eigentlich bin ich immer noch der Junge, der ich früher war mit 7, der halt herumspielt und habe aber den Hut auf, ich bin hier der Geschäftsführer, das geht, ich kann hier nicht herumspielen.
Und der Satz ist immer ein positiver Satz.
Ja, ist ein Positiv, ist eine Tatsache. Andere Sätze, mit denen ich arbeite, ist, mein Leben gehört mir. Auch ein ganz wichtiger Satz. Stimmt auch, ist auch eine Tatsache. Jedem gehört sein Leben, aber das ist die Theorie. Ganz viele auf den Satz. Schön wär's, ne? Also die viel Beschäftigten, ne? Egal ob oder Männer oder Frauen, die sagen, guter Witz, ja, mein Leben gehört mir. Und wenn man danach fragt, ja, wem gehört denn ihr Leben? Dann sagen die, ja, erstmal geht's der Firma, ne? Jetzt gerade mal hier was machen. Erstmal gehört es der Firma, dann gehört es der Familie, dann gehört es den Eltern, den Schwiegereltern. Und wenn dann noch was übrig ist, also das bisschen, das gehört mir. Und das ist ein Lebensthema. Mein Leben gehört nicht mir, sondern ich muss gucken, dass ich das tue und erfülle möglichst perfekt, was die anderen von mir wollen.
Es ist sehr, sehr spannend, wie wir alle als Menschen ticken und das auch beobachten zu können in unserer Arbeit. Das finde ich auch wirklich ein Segen. Und da erinnere mich, für mich persönlich, das geht so in zwei Richtungen. Also wir haben vorhin am Anfang, habe ich mitgeteilt, so die Empathie, die dann wächst gegenüber anderen. Aber für mich, das hat mir dann auch geholfen, Empathie mir selbst gegenüber auch zu schicken. Weil scheinbar mit all diesen Ups und Downs, die ich dann fühle, mit den Unsicherheiten, was ich hier dann auch empfinde, tagtäglich, direkt wenn die Augen aufmachen, dass wir einfach, jeder von uns unser Bestes gibt. Faktisch. So, und jetzt, wie das aussieht, das kann halt unterschiedlich sein.
Ja, das sind Personen. Ja. Also jeder findet eine Strategie oder ein Verhalten mit den besten Absichten. Es ist nicht immer das Beste für einen selber oder auch für andere, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, ist es die beste Möglichkeit. Und das gilt ja auch für die Eltern, wenn man sich mit denen irgendwie, wenn man sich von denen ablösen will und es war aber aus heutiger Sicht nicht so gut, ne? So, ich sage, meine Zeit war ziemlich ja, einsam als Kind oder langweilig, ne? Aber meine Eltern, die konnten nicht anders, ne? So, weil die wussten selber nicht, die waren mit Überleben beschäftigt, ne? Und waren auch nicht unbedingt, ja, heute gibt es einen Haufen Bücher über Kindererziehung, ne? Damals, 1950, ich glaube, es gab nur eins von so einer Nazi-Frau und das war alles geregelt. Ne? Alle 4 Stunden lang irgendwie muss das Kind gestillt werden. Wenn Kinder schreien, stellt man sie auf den Balkon, das kräftigt die Lungen. Also fürchterliche Überzeugungen, die aber ganz viele geteilt haben, was der Kinderarzt gesagt hat. Ne? Also ins Stichwort Glaubenssysteme. Ist ein spannendes Thema und die ändern sich natürlich, Gott sei Dank. Früher gab es keine Helikoptermütter in dem Sinn, ne, sondern alle waren beschäftigt, irgendwie Deutschland wieder aufzubauen. Und die Kinder mussten halt funktionieren. Deswegen gab es früher, als ich in der Schule war, stand ein großer Stock, 2 Meter lang in der Ecke. Und der wurde benutzt, um die Schüler, die irgendwas Blödes gemacht haben, zu verprügeln. Das muss man sich heute vorstellen. Jemand würde ein Kind mit einem Stock, also ein Lehrer würde ein Kind bestrafen, weil es ein Heft vergessen hat. Ne? Aber früher war das normal. Ne? So, wenn man dann nach Hause kam, so, hör mal, der hat mich geschlagen und so. Ach, der wird schon was gemacht haben. Ne? Und völlig andere Regeln, die man sich heute kaum noch vorstellen kann, wie sich das eben auch ändert. Gott sei Dank. Ne?
Ja, da habe ich bei uns damals in der Schule, bevor wir in die Klasse reingehen, da mussten wir dann unsere Nägel auch zeigen. Wenn das zu lang ist, dann wird auch so mit einem Eisen, so ein Stück Eisen dann irgendwie so gehauen. Bezüglich der Erziehung, ich habe tatsächlich ich glaube, vor einem Monat habe ich ein Gespräch mit meinem Vater gesucht. Also, Kontext: Mein Großvater war ein Soldat. Und mein Vater wurde dann hart erzogen von ihm, auch mit Prügelei. Und so hat er uns auch damals erzogen. Ich habe noch einen großen Bruder. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem Bruder jetzt so darüber unterhalte, wie hart unser Vater war, hat er dann nur ein bisschen gelacht, weil die Legende soll sein, dass bevor ich auf die Welt kam, war er noch heftiger als
Also.
das, was ich miterlebt habe. Genau, das heißt, so wurden wir dann erzogen. Und er aber, für mich, er war ein Seeker, also er hat ständig gesucht. Er hat in Religionen gesucht, also er hat dann in Islam gelernt, katholisch, also Christentum auch gelernt, Buddhismus und so weiter und so fort. Und die Samen von Vipassana habe ich tatsächlich auch von ihm bekommen. Er hat das dann gemacht in Indonesien. Und so erzähle ich auch immer so, den größten Punkt, den ich habe gegenüber meinem Vater, also Respekt, hatte ich, als er das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, mit meiner Mama auch. Und dann hat er sich vor uns, vor mir und vor meinem Bruder entschuldigt für die Art und Weise, wie er uns erzogen hat. Meine Mama hat dann saß dann um die Ecke und einfach schon geweint die ganze Zeit. Und da habe ich dann wirklich, aha, das ist wirklich so ein Moment, wo ich ihm so krass respektiert habe, aber dieses Mal nicht aus Angst. Und ich bin dann so froh, dass er diese Kette gebrochen hat in seinem eigenen Leben für sich, so dass er so in Frieden da finden kann. Und vor einem Monat habe ich dann ein Gespräch gesucht mit ihm und habe dann über seine Story, über seine Geschichte, wie wird er denn überhaupt erzogen? Weil ich habe meinen Großvater also von seiner Seite habe ich auch nie gesehen, weil er früh gestorben ist. Und dann habe ich Das war einfach nochmal die Bestätigung für mich dann, aha, er hat auch nur das Beste gegeben, was er in dem Zeitpunkt geben konnte. Mehr als das konnte er nicht geben.
Das kann im Großen und Ganzen keiner von uns. Ne? Man kann sich das wünschen, ne? Ja, hättest du doch mal und so. Ne? Aber jeder sucht eben Möglichkeiten und das hat viel damit zu tun. Was habe ich selbst erlebt? Ne? Also als Vater oder als Mutter gibt man erstmal das weiter, was man selber erlebt hat und für richtig hielt. Ne? Und das war eben früher zum Beispiel auch, gehörten Prügel dazu. Ne? Das hat ja eine lange Geschichte. Der Willen des Kindes muss gebrochen werden, sonst tut man dem Kind und sich selber nichts Gutes, weil man zieht einen Tyrannen hoch. Ne? Also es war irgendwie einigermaßen logisch begründet, ne? Nur halt sehr grausam. Und heute gibt es aber andere Sachen, die auch Vor- und Nachteile haben. Und wir glauben trotzdem, das ist aber besser. Und in vielem ist es das ja auch, ne? Weil überhaupt man gesehen hat, Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern es sind ganz eigene Wesen. Und den Blickwinkel, die Distanz, die hat man früher nicht gehabt.
Henry Moore und Alfred hilf mir den Nachnamen zu sagen, Herr Kopp.
Hertlicker.
Hertlicker.
Was finden Sie besonders an den beiden Künstlern?
Also ich wollte ja, als ich das Abitur nachholte auf dem Kolleg, wollte ich Psychologie machen, aber ich hatte eine zweite, auch jetzt von der Vaterseite her, Interesse und Begabung, und das war Malerei oder speziell Bildhauerei. Und Henry Moore, ich habe einfach ein Buch von dem in die Hände gekriegt, und mich haben seine Plastiken sehr angesprochen, und Hertlicker auch, weil der hatte irgendwie so sehr monumentale Figuren. Und ich war vor ein paar Jahren in London und war da in der Tate Galerie, in der alten Tate, und da sind all die oder ein Großteil der Plastiken, die er gemacht hat, ausgestellt und so. Und das war ein wunderbarer Moment, die Plastiken, die ich so nur von Fotos kannte, da irgendwie zu sehen. Und die stehen zum Teil auch in London herum, auf öffentlichen Plätzen und so. Und das war etwas, was ich, während ich das Abitur nachholte, das fand ich ja auch wieder sehr langweilig, musste es aber machen, Latein und Mathematik und all den Kram. Und in der freien Zeit habe ich damals mit Bildhauern angefangen. Ich hatte natürlich keine Steine, ich habe mir so Yton, das sind so Gasbetonblöcke, so groß etwa. Und die lassen sich leicht bearbeiten mit einem Schraubenzieher und einem Hammer und einem Messer. Habe ich in der Küche, Plastiken entworfen, weil ich dachte, Mensch, muss mal gucken, wie das ist. Und war äußerst, Stichwort Sinn, sehr, sehr befriedigend, die Arbeit. Ich wusste genau, ich verkaufe die nicht und ich mache damit nichts und will damit keine Resonanz, aber einfach aus einem Glasbetonstück irgendeine Skulptur zu formen. Also ähnlich wie Michelangelo das gesagt hat, die Figur ist schon im Stein und ich muss nur all das wegschlagen, was da stört. Ne, das hatte ich im Kopf. Und deswegen die beiden, ja. Aber ich habe mich dann doch entschieden, Psychologie zu machen, weil ich hatte den rettenden Gedanken, angenommen, ich werde sehr berühmt als Künstler, wer weiß, ne? Ob ich wirklich davon leben kann. Ne? Und da war ich skeptisch. Ne? Da dachte ich, nee, das ist mir doch zu riskant. Ne? Ich mache das vielleicht nebenbei, und das habe ich ja dann auch gemacht. Zeichnete ja auch nebenbei und Aquarelllehre und so. Insofern, das, was einen anzieht, muss man nicht unbedingt einen Brotberuf daraus machen. Ne? Und das war bei mir dann die Psychologie, und das andere konnte ich so ein Stück weit auch wie mein Vater. Ne? Der war halt Autoverkäufer, und das sind so die Schicksalswege. Aber das erkennt man immer erst hinterher. Das kann man irgendwie nicht planen oder so. Man kann nur, wir haben das gesagt, Kierkegaard, man muss vorwärts leben, ne? Also in die Zukunft gucken, wo will ich denn hin, und das Leben verstehen kann man aber nur rückwärts. Wieso hab ich eigentlich damals das und das gemacht, und wieso mache ich das sowieso? Das kann man nicht vorwärts verstehen.
Ist das nicht schön? Ich finde, das ist immer eine Mischung aus Schicksal und aber auch gleichzeitig die Entscheidung, die man dann selbst trifft, weil letztendlich, man hatte dann ja auch Entscheidungen. Also man hatte Entscheidungen, und dann man hat sich dann für eine bestimmte Entscheidung getroffen, und dann wurden dann die zwei Punkte sich verbunden, und dann geht es dann weiter. Ne? Also das ist wirklich eine Mischung aus beiden. Ne?
Und man muss sich ja auch dauernd entscheiden. Ne? Also in jeder Minute muss man sich entscheiden. Die vielen kleinen Sachen, aber auch eben Beruf und wo will ich wohnen und wie und welchen Partner möchte ich und will ich Kinder, will ich keine. Man muss sich dauernd entscheiden im Leben. Das ist ja das Schwierige beim Erwachsenenleben. Und man weiß aber nie genau zum Zeitpunkt der Entscheidung, ne, ist das wirklich eine gute Entscheidung? Was sind denn all die Konsequenzen? Und zum Glück weiß man die manchmal nicht oder sie treten nicht ein, aber man muss sich dauernd entscheiden. Und das meine ich damit, das hat viel damit zu tun, wie man geprägt ist über die Lebensthemen, wie bewusst einem die Entscheidung ist oder das Gegenteil der Entscheidung. Aber so richtig verstehen kann man es erst im Nachhinein. Ach so, ich wollte unter keinen Umständen so ein Leben führen wie meine Mutter, abhängig oder wie auch immer. Und deswegen erkennt jemand in der Therapie, habe ich das gemacht.
Fällt es einfach für Sie, Entscheidungen zu treffen?
Mittlerweile ja. Ich vertraue sehr meinem Bauchgefühl und das geht meistens gut, aber das Bauchgefühl hilft einem ja auch nur, wenn man entsprechend Erfahrung hat. Wenn man auf dem Gebiet, was weiß ich, wenn ich keine Ahnung habe vom Klavierspielen, dann hilft mir mein Bauchgefühl beim Improvisieren auch nicht, sondern ich muss viel gelernt haben über Harmonien und was passt und Slides und was passt gut zusammen. Und dann kann ich improvisieren. Und das gilt für viele Berufe. So. Und für unseren Beruf, wo wir mit Menschen arbeiten, natürlich genauso. Man muss viel gelesen und verstanden haben und irgendwie eine Theorie oder mehrere haben oder Konzepte. Und dann kann man oft aus dem Bauchgefühl heraus sagen, ja, und was mache ich jetzt? Ne? Gehen wir in die Richtung oder probiere ich diese Frage aus?
Manchmal muss man einfach machen mit dem Bauchschmerzen, ne?
Ja, einfach mal auch riskieren, ne? Und nicht so tun, als wüsste man jetzt genau, was das Richtige ist, sondern deswegen arbeite ich viel mit Experimenten. Ich habe dann eine Intuition bei dem Klienten, es könnte dies Thema sein oder dies oder dies. Und dazu gibt es bestimmte Schlüsselsätze. Und der Klient gibt aber dann das Feedback oder erlebt es, wo er sagt, ja, das ist für mich normal, ne? Das ist für mich eine Tatsache. Ne? Aber wenn ich den Satz höre, ich muss nichts mehr beweisen, ne? Da zieht sich alles zusammen bei mir, weil das stimmt nicht. Ich muss noch was beweisen. Und das ist das Tolle an dem Coaching-Ansatz, da muss man nicht diskutieren, sondern derjenige sagt es selber und wird vielleicht neugierig. Ist doch eigentlich komisch. Ne? Was muss ich eigentlich beweisen? Ne?
Welche Rolle spielt Kunst in Ihrem Leben?
Also Kreativität spielt eine große Rolle. Ich würde nicht sagen, dass ich Kunst mache, aber ich gehe viel auf Kunstausstellungen und dergleichen in jeder Stadt. Wir gehen in Museen und dergleichen. Das ist für uns beide sehr erfüllend. Meine Frau malt, ich male. Aber so überhaupt kreativ sein, dazu gehört aber auch das Schreiben. Deswegen habe ich ja noch mit dem Blogschreiben angefangen, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich in der therapeutischen Praxis, ich muss mir so viel anhören und so. Ich brauche auch die andere Richtung, irgendwas rausgeben oder irgendwie ja, irgendwas produzieren, so ist das entstanden. Und insofern spielt das eine große Rolle. Und ich merke jetzt immer wieder auch, Stichwort Achtsamkeit, da heißt es ja immer, im Moment sein, ne? Präsent sein, im Moment sein. Kann man jetzt Vipassana machen und seinen Atem beobachten. Aber ja, das will ich aber jetzt auch nicht dauernd am Wochenende machen. Und wenn ich merke, ich habe zu viele Sachen im Kopf und bin so ein bisschen konfus und weiß nicht so genau, was ich mache, dann bin ich schon in letzter Zeit drauf gekommen, dachte ich auch, jetzt male ich einfach mal irgendwas, Blumenstrauß oder irgendwie meine Teetasse hier und merke während dem Zeichnen und dann auch beim Aquarellieren, das bringt mich total in den Moment. Weil ich kann jetzt nebenbei nichts denken, sondern ich muss genau gucken, wo gehört der Strich hin? Wo mache ich da einen Schatten und so? Das heißt, die Tätigkeit bringt mich total in den Moment. Insofern spielt Kunst eine große Rolle. Ich habe auch einen Garten und mache das auch ganz gern. Da könnte man auch sagen, naja, da kannst du auch dabei sein. Was weiß ich da, wenn du die Hecke da schneidest. Aber es funktioniert nicht so gut bei mir. Ne? Beim Heckenschneiden können trotzdem meine Gedanken irgendwie weiter wandern. Beim Malen irgendwie nicht, weil das Feedback sofort kommt, weil dann merke ich, verläuft gerade beim Aquarellieren, verläuft es irgendwie oder der Ton wird nicht richtig und so. Insofern hat Kunst für mich, und das ist ja das Erbe meines Vaters, eine große Rolle gespielt.
Okay.
Tut's heute auch noch, ja.
Wunderschön, Herr Kopwichmann. Wo können die Menschen ihre Arbeit bzw. Kontakt mit Ihnen
Natürlich im
erhalten?
Internet, ne? Bitte keine Hausbesuche. Das ist das Tolle, was es damals auch nicht gab. Und als ich angefangen habe, nur bei meiner Praxis, gab es kein Internet und gab auch keine Handys und so. Man musste irgendwie Flyer drucken und im Copy Shop und dergleichen. Aber jetzt eben einfach im Internet und man kann einfach meinen Namen angeben und dann kommt einiges dazu. Und empfehlen möchte ich den Blog. Den habe ich 2008, glaube ich, habe ich damit angefangen, also vor über 15 Jahren, 16 Jahren. Das kam da so auf und bin halt neugierig und experimentierfreudig. Dachte auch, das mache ich mal und habe dann relativ viel geschrieben, sodass es mittlerweile fast 1000 Beiträge sind. Und die letzten sind jetzt, die letzten 70 oder so, sind auch alles Fallgeschichten aus meinem Lebensthemen-Coaching. Und da habe ich auch einen Podcast gemacht. Und ansonsten habe ich eine Website, die nennt sich Seminare for You mit einer 4. Und da kann man auch sehen, was ich mache. Ich mache mittlerweile nur noch das 3-Stunden-Coaching. Habe die Praxis aufgegeben. Das war damals in der Pandemie. War das meine Konsequenz, weil ich dachte, oh je, das geht nicht so schnell vorbei, ne? Und dann mit den Leuten da. Und das ist mir zu riskant. Da war ich auch schon älter, dachte ich, kann mir nicht leisten, irgendwie Corona zu kriegen. Und dann habe ich das innerhalb von einer Woche alles auf online umgestellt. Hatte anfangs ein bisschen Bauchweh. Ich dachte, oh Gott, ob das geht und ob die Leute das wollen. Aber es hat sich herausgestellt, für mich ist es sogar noch besser geworden, weil ich habe Teilnehmer oder Interessenten, Coaches von überall. Auch von Indonesien hatte ich mal im Internet, ist das eben kein Problem. So wie wir beide jetzt, spielt der geografische Standort keine Rolle mehr. Und für die Leute ist es eben, für ein 3-Stunden-Coaching müssen die nicht anreisen. Ne? Wer jetzt kleine Kinder hat oder beruflich sehr eingespannt ist, da wäre das ja eine Mordsorganisation. Und da ist online eine große Hilfe.
Herr Kopwichmann, ich bedanke mich vom tiefsten Herzen für Ihre Zeit und für alles, was Sie mit uns hier mitgeteilt haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir connected sind, dass wir eben, also für diejenigen, die jetzt gerade zugehört haben, die noch nicht gewusst haben, wie ich überhaupt den Kontakt zu Herrn Kopwichmann bekommen habe. Als ich meinen Job verlassen habe und dann eben in diese Findungsphase, würde ich dann sagen. Ich habe mir ein Jahr gegeben, um zu probieren, was soll ich machen und so weiter und so fort. Dann habe ich dann die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht und da hatte ich dann jemanden in der Klasse, sie hat dann ihren Podcast empfohlen. Und dann habe ich da erstmal gebinged und dann da habe ich erstmal etwas gut zu hören, weil sie ja konsistent gearbeitet haben an ihrem Blog und an ihrem Podcast, sodass ich da wirklich viel konsumieren konnte. Und deswegen ist es mir wirklich eine Ehre, dass Sie jetzt die Zeit genommen haben. Dafür danke ich und wir sehen uns nächstes Mal, Herr Kopfischmann.
Ja,
Vielen Dank.
Sie haben mir das ja mal geschrieben, ne, dass Sie da im Studium da auf mich gestoßen sind durch Ihre Dozentin und so. Und das hat mich sehr gerührt. Ja.
Ja.
Und dass das auch ähnlich wie bei mir so eine entscheidende Wendung im Leben genommen hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kopfmann.
Auf Wiedersehen.